Servus!
Wir sind das Austrian True Crime Duo. Ich bin die Marina.
Ich bin die Tammy und willkommen zurück zu einer neuen Episode von unserem wunderbaren Podcast.
Wuhu!
Dann ist es aggressiv am Anfang. Wuhu! Mein Gesinge und dann wuhu!
Ich sag's euch, Leute. Harte Woche, hartes Leben.
Es wird besser, na, Marina.
Eh alles easy peasy. Ich fand es eigentlich squeezy. Ganz angenehm. Ja, genau. Vor allem dieses Lemon Squeezy, ja. ich fand es sehr angenehm, dass jetzt ein bisschen die Temperaturen angenehm waren. Und deswegen bin ich eigentlich schon ziemlich glücklich. Ich fürchte mich vor nächster Woche. Aber das ist ein anderes Thema. Wir lassen alles auf uns zukommen. Yeah. Und ja, wir hoffen, euch geht's gut. Und an alle, die vielleicht noch in der Schule sind, ich glaube, jetzt hat ganz Österreich mittlerweile Sommerferien. Ich kenne mich da nie aus. Das ist immer so verschoben, irgendwie Westen und Osten Österreichs.
Mm.
Was die Deutschen machen, weiß ich nicht, aber ich weiß nur, dass in Österreich irgendwie versetzt ist. Ja, auf jeden Fall sagt man frohe Sommerferien, fröhliche Sommerferien.
Ich würde eher schöne Sommerferien sagen, oder? Wuhu, zum Schulen.
I don't know. Ich versuche gerade mit meinen letzten drei Gehirnzellen zu arbeiten. Also nehmt es mir nicht übel.
Du machst es gut, Marina.
Dankeschön.
Bitteschön.
So, da wir eigentlich eh nichts mehr zum Besprechen haben, nur noch eine Sache, bevor wir mit Tammys Fall heute starten, auf den ich sehr gespannt bin, nebenbei gesagt, möchten wir euch noch etwas extrem Cooles vorstellen. Und zwar haben wir die Ehre quasi, einen Kooperationspartner vorzustellen. Und zwar ist das Crime Letters. Crime Letters sind ein personalisiertes Escape Game in Briefform, die eine neue, unmittelbare Form des Miträtselns bieten. Und das kann ich nur zu 100% unterstreichen. Tammy und ich haben das ausprobiert.
Oh ja.
Und das war ein Erlebnis, sage ich euch.
Es war einfach richtig cool, weil es war halt, es wird halt auf dich personalisiert, du wirst direkt angeschrieben und es macht so viel Spaß.
Ja, voll. Man wird halt voll involviert in den ganzen Fall. Man hat jede Woche quasi Post im Postkastel. Jeden Monat gibt es einen neuen Fall mit einer neuen Story. Also es ist jetzt auch wirklich abwechslungsreich und nicht immer dasselbe. Das Ganze spielt sich in einer düsteren Stadt ab. Nein, ich weiß nicht, ob sie düster ist, aber es ist Disturbia. Und das ist die Metropole aller Verbrechen, voller Verbrechen. Es ist sehr spannend, ich sag's euch. Natürlich, wenn ihr Bock habt, es auszuprobieren, wir haben netterweise einen Rabattcode für euch bekommen, der ab sofort gültig ist. Und zwar lautet der Austrian True Crime Duo, genau wie unser Podcast heißt. Groß- und Kleinschreibung ist völlig egal. Und damit erhalten alle Hörer und Hörerinnen 10% Rabatt auf ein Abo. Geschenkpakete sind hier aber ausgeschlossen. Dieser Code ist einmal gültig und ihr könnt ihn einlösen auf der Seite crime-letters.com. Ich buchstabiere euch das nochmal. Das wäre crime-letters.com. Austrian True Crime Duo lautet der Rabattcode. Ein Abo läuft so lange, bis der Spieler oder die Spielerin kündigt. Es gibt keine feste Laufzeit. Eine Kündigung ist monatlich möglich. Have fun! So, ich würde sagen, ich stelle uns vor und dann starten wir direkt mit unserem heutigen Fall, oder?
Ja,
bitte. Okay. Hi, hey, hello, für alle, die uns noch nicht kennen, Tammy und ich, wir sind das Austrian True Crime Duo, ein True Crime Podcast, erstellt von zwei Freundinnen, die sich seit Ewigkeit kennen. Wir behandeln hier Kriminalfälle aus dem deutschsprachigen Raum, entspannt, humorvoll, gechillt, chillige Vibes, ohne Spaß, wir machen das Ganze natürlich in Gedenken und respektvoll gegenüber den Opfern und deren Angehörigen. Wir wollen niemanden angreifen, wir machen das als Hobby. Ich hoffe, ihr seid genauso dabei wie wir. Und ansonsten würde ich sagen, viel Spaß bei der heutigen Episode.
Oh, ich bin sehr gespannt, was du sagst, weil ich war ja kurz davor, einen ungeklärten Fall zu machen. Und ich war da so, gut, das kann ich der Marina nicht schon wieder antun.
Oh Gott, danke schön.
ich habe jetzt einen Fall, wo, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon wieder länger keine Frau hatten als Täterin. Du hattest doch. Ja, genau. Eine. Erst vor 2 Episoden. Es kommt mir so lange hervor, weil es vor einem Monat war, so mit.
Ja.
Upsi-dipsi. Aber wurscht. Ich rede heute über die, ich tue ein bisschen schwer, über diesen Namen, den auszusprechen, obwohl er eigentlich eh sehr easy ist. Aber ich rede heute über die Ruth Blaue. Ich weiß nicht, Ruth mit R-O-T-H. Spricht man das Ruth?
R-O-T-H?
U.
Also, ich kenne eine Ruth und die spricht man Ruth aus.
Aber schreibt sich die auch mit T-H am Schluss?
Ja.
Okay, dann werde ich Ruth sagen jetzt.
Also, keine Ahnung, ich kenne nur eine Ruth und die ist halt schon ein bisschen älter. Ich glaube, das ist ein bisschen ein älterer Name. Und die schreibt man R-O-T-H und alle nennen sie Ruth.
Okay, also wenn ich diesen Namen vielleicht doch falsch ausspreche, tut es mir sehr leid, aber Ruth hört sich für mich am...
Gut
also am... Die Ruth? Die Ruth hört sich gut an.
Oh, darf ich ganz kurz jetzt schon etwas einwerfen?
Auf Kurse?
Zu meinem Fall letztens. Wegen diesem, weil du jetzt gerade so den Namens aussprechen und so ansprichst. Wegen diesem Patrick.
Ja.
Ich habe, also lustigerweise sitzen wir am Sonntag bei einer Familienfeier und mein Onkel erzählt was, weil der hat deutsche Freunde. Und er so, ja, bla bla bla, und der Patrick. Und ich so, yo, warte mal. Schreibt man den Patrick, aber alle sagen einfach nur Patrick, weil das irgendwie dort die Aussprache so ist, also in der Gegend oder keine Ahnung was. Und er so, ja, und ich so, ah, okay, danke.
Wirklich?
Ist so. Also den schreibt man ganz normal Patrick, aber jeder sagt Patrick.
Hätte ich mir keine echt Ahnung, ob nicht gedacht. Das,
ja, ich finde es auch richtig seltsam, muss ich dir sagen. Also sorry an alle Patricks halt da draußen. Falls es ein Patrick gerade zuhört, willst du so genannt werden?
Ja.
Oder wurde dir das aufgezwungen?
Oh, ich dachte,
melde dich bei uns.
Aber warte mal, jetzt interessiert mich was anderes auch noch. Ja. Kommt es drauf an, woher du genau aus Deutschland kommst? Oder ist es in Deutschland normal, dass du Patrick sagst?
Nein, ich glaube, das kommt auf das Gebiet an.
Okay, voll interessant, finde ich.
Ja.
Sehr, also halt auch interessant, weil's halt Deutschland so anders ausspricht.
Ja, aber nicht ganz Deutschland. Natürlich.
Ja, nein, wahrscheinlich eh nicht ganz Deutschland, aber voll faszinierend.
Ja, okay,
danke für die Info.
Gerne. Okay,
voll interessant.
Sorry,
okay.
Das wollte ich nur kurz einwerfen.
Vielleicht kann uns noch jemand schreiben diesbezüglich. Ich fände das, also mich interessiert das voll. Ich habe das zum ersten Mal gehört, dass in einem deutschsprachigen Land halt Patrick ausgesprochen wird. Deswegen, ja, egal, schreibt uns einfach. Okay.
Aber zurück zu Ruth.
Ja, genau, zu Ruth. Also, die Ruth wurde am 2. April
1914
in
Ist es ein österreichischer Fall?
Nein, es ist ein deutscher Fall.
Ah, okay.
Ja, also mein erster deutscher Fall. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, bevor wir jetzt wirklich mit der Episode beginnen, oder mit dem Fall beginnen, ich habe mir echt so hart schwer getan, mich für einen Fall zu entscheiden, weil alle so dermaßen interessant sind.
Ja, also, ich glaube, wir haben jetzt echt viel Auswahl für die Zukunft.
Ja, ich habe, du hast ja auf Wikipedia, das haben wir bei den österreichischen Fällen auch zuerst gemacht, die uns erst die ganzen Wikipedia-Einträge halt dann, also nicht die Einträge selbst, so aber die Fälle haben wir halt einfach abgearbeitet. Ja. Genau, ja. Und bei Deutschland hast du halt Serienmörder und dann hast du noch so andere Untergruppen, wie du es halt auch bei uns in Österreich hast. Und dann hast du noch so Kriminalfälle jetzt, also kann man jetzt nicht sagen normale Kriminalfälle, aber Kriminalfälle, wo kein Serienmord, weißt du, wie ich meine, so halt Kriminalfälle einfach aus Deutschland. Mhm. Und unten ist so nächste Seite. Und ich war so, ich kann mich nicht entscheiden, das sind alles so dermaßen interessant, aber ich habe mich dann schlussendlich für ihn entschieden. Es ist ein kleinerer Fall, weil auch wenn ich einen Monat jetzt Zeit hatte, es ist einfach zeitlich sehr, sehr schwierig bei mir. Deswegen jetzt ein kleiner, etwas kleinerer Fall, trotzdem nicht weniger interessant.
Nein.
Aber wow. Also ich weiß nicht, wie viel du schon durchgeschaut hast, aber ich bin einfach sehr gespannt, was jetzt so alles von Fällen auf uns zukommt.
Ich habe mich ehrlich gesagt noch gar nicht so großartig umgesehen. Also ich bin Jungfrau, was das jetzt betrifft, also ein okay. Jungfrau für mich.
Ja, schaust du auch mal an, das ist also sehr interessante Fälle dabei, natürlich auch sehr grausam, aber ich bin gespannt, was du dann in 2 Wochen machst.
Same. Also,
ja, aber wurscht, wir reden natürlich von unserem heutigen Fall. Also,
die Ruth,
genau, die wurde eben am 2. April 1914 in Breslau geboren, das ist in Polen, und sie war das älteste von insgesamt 3 Kindern. Ihr Vater, der Karl, also der Nachname von der Familie war auch von ihr zuerst Heine, der stammt aus einer Fleischfabrikantenfamilie aus Halberstadt, das ist in Sachsen-Anhalt, und er selber war selbstständig als Wurst- und Fleischwarenvertreter. Über die Mutter selber weiß ich jetzt leider nichts und die Geschwister auch nicht. Ich muss ganz auch ehrlich sagen, gleich am Anfang, ich habe ein, also es gibt ein Buch auch, ich bin nur leider nicht dazu gekommen, dieses Buch zu lesen. Ich werde das auf jeden Fall bis zu meiner nächsten Episode auf jeden Fall auch machen und gegebenenfalls entweder einen zweiten Part machen oder noch ein kleines Update geben, sofern es noch was zu updaten gibt. Sonst habe ich natürlich alles in den Fall reingepackt, was ich gefunden habe. Aber auf jeden Fall sind sie dann im Sommer 1914, also da war sie halt ein paar Monate alt, ist sie dann mit ihrer Familie zur Verwandtschaft nach Halberstadt gezogen und dort ging sie dann später zur Volksschule und auf das Lyzeum, das ist eine höhere Mädchenschule. Mhm. 1925, da war sie so 10, 11 Jahre alt, ist dann die Familie wegen dem Job von ihrem Vater nach Lockstedt gezogen. Das ist in Hamburg. Und 1929 absolviert sie dann dort die mittlere Reife. Also das ist halt der mittlere Schulabschluss. Den kannst du in Deutschland mit der 10. Schulstufe, was ich gefunden habe. Ich glaube, bei uns ist es ja die 9. Schulstufe. Und dann kannst du halt zum Beispiel eine höhere Schule besuchen. Also halt HTL, Hack-Hasch oder Lehre beginnen. Und im Anschluss geht sie dann auf eine Hauswirtschaftsschule und von April bis September 1930 auf eine Handelsschule. Ende 1930 fängt sie dann in einer Klinik zu arbeiten an, in der Klinik Friedrichsberg. Und dort arbeitet sie im Labor und erledigt Schreibarbeiten. Und kurz darauf hat sie dann in der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf die Ausbildung zur Laborantin gemacht. Dort wurde sie dann nach 3 Jahren gekündigt, weil man ihr nämlich draufgekommen ist, dass sie mehrere Briefe von ihrem Vorgesetzten unterschlagen hat. Da kam es aber nicht zu einer Anzeige. Sie hat auch in der Zwischenzeit, als sie dort gearbeitet hat, also da bin ich mir nicht ganz sicher, entweder sie dort gearbeitet hat, beziehungsweise in der Klinik, hat sie jemanden kennengelernt, und zwar den Assistenzarzt Wolfgang Trautmann. Und die beiden haben dann am 23. August 1933 geheiratet. Ich glaube, da war sie auch noch voll jung. Ich glaube, da war sie 19, wenn ich jetzt richtig rechne, aber sie ist ja 19 Jahre alt.
Für damals eher eigentlich nicht so jung.
Ja, ja, okay.
Also mit 1930. Also mit 19 ja. War meine Oma auch schon verheiratet, meine Mama auch.
Wirklich?
Oha. Ja. Und krank Oha. Eigentlich. Stell dir vor, du wärst schon seit so 6 Jahren verheiratet.
Also ich fände das schön. Also natürlich, wenn ich meinen jetzigen Freund früher kennengelernt hätte, das, ja. Aber sicher auch voll schön, so jung zu sein. Also halt, wobei... Ich weiß nicht. Keine Ahnung.
Ja.
Aber
ich glaube, es hat so seine Vor- und Nachteile.
Das bestimmt, ja.
Das bestimmt.
Naja. Nachdem dann der Wolfgang aber erfahren hat, dass die Ruth eine Urkundenfälschung gemacht hat, hat er die Ehe bereits im November wieder für nichtig erklären lassen. Und
ja, aber was
da
kam
es dann zu einer Anzeige, also eine Urkundenfälschung.
Ja, aber von
gefälscht.
Was? Ja, aber von ihm das, oder
das,
warum trennt
das
er sich?
Das habe ich nicht naja, vielleicht okay. Einfach, weil sie eine Straftat begangen hat und er das nicht so geil fand. Vielleicht deswegen. Also, ja. Also die Ehe hat es nicht so lange gehalten. Genau, und es kam eben zu einer Anzeige. Zu einer Verhandlung, also zu einer Gerichtsverhandlung selber ist aber dann nicht gekommen, weil sie wurde nämlich von einem psychiatrischen Gutachter untersucht und der hat bei ihr festgestellt, dass sie zum Tatzeitpunkt wegen einer periodisch auftretenden Gemütskrankheit unzurechnungsfähig war und sie kam dann deshalb in psychotherapeutische Behandlung.
Die Org eigentlich für die Zeit, oder?
Ja, finde ich auch. Aber ich weiß auch nicht, was man unter einer periodisch auftretenden Gemütskrankheit versteht.
Ja, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie Psychotherapie damals ausgeschaut hat. Ich glaube, ich will es gar nicht wissen.
Ja, no me. Me neither. Trotz der Annullierung zwischen dem Wolfgang und der Ruth hatten sie weiterhin Geschlechtsverkehr.
Darf ich ganz kurz was sagen?
Ja, bitte gerne, Marina. Dafür haben wir den Podcast.
Wolfgang heißt ihr Mann?
Ja.
Die Ruth, die ich kenne, deren Mann ist auch Wolfgang.
Was, wirklich?
Jetzt kommt's mir erst.
Was?
Okay. Oh, ne,
Spaß. Sind sie ins neue Jahrhundert gesprungen? Das ist
sick. Okay, was? Das muss ich noch kurz sagen.
Okay. Oh Gott, ein bisschen unheimlich.
Ein bisschen.
ja, genau, also auf jeden Fall haben sie die beiden trotz der Annullierung trotzdem weiterhin Geschlechtsverkehr gehabt. Und sie wurde dann auch irgendwann schwanger von ihm, aber sie hat das Baby im Dezember 1933 dann leider verloren.
Oh no.
Ja, danach hat sie wieder angefangen, Straftaten zu begehen. Und was sie auch gemacht hat, ist, sie hat sich prostituiert, weil sie wollte nämlich den Wolfgang unterstützen, weil anscheinend hat er irgendwie seinen Job verloren und ist in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Und im März 1935 hat sie dann auch einen Job bekommen in der Verwaltung. Und da haben die Straftaten und die Betrügereien aber leider nicht aufgehört. Sie hat es dort dann nämlich geschafft, dass sie Fake-Aufträge erstellt und die halt aufgibt, damit sie Provisionszuschüsse bekommt und so halt an ihr Geld rankommt.
Ja. Ach, Ruth.
Ach, Ruth, ja. Das alles kam dann auch ans Licht und im Oktober 1935, also dann ein bisschen was über ein halbes Jahr später, wurde sie dann vom Schöffengericht Hamburg zu 9 Monaten Gefängnis wegen Betrug, schwerer Urkundenfälschung und Unterschlagung verurteilt. Nachdem sie dann ihre 9 Monate abgesessen hat, haben ihr ihre Eltern eine Wohnung besorgt und sie hat dann wieder einen Job gefunden in einem Maklerbüro dieses Mal und dort hat sie als Stenotypistin gearbeitet und sie hat auch die Verwaltung gemacht. Und ein Jahr später hat sie dann den 23-jährigen Handelsschifffahrtsoffizier ich habe es so schwer getan mit diesem Wort, den John Blau, oder John, John, wie würdest du es aussprechen? John, John?
Wie ist sein Nachname?
Blaue. So wie John. Die Ruth halt dann. John, okay. Sie haben dann bald darauf eine Beziehung begonnen und die Ruth hat ihn auch dann dabei unterstützt, ein Fuhrunternehmen in Hamburg aufzubauen. Und 4 Jahre später, im Jahr 1940, haben die beiden dann geheiratet. Und der John wurde aber dann bald daraufhin in die Marine eingezogen. Und zwar nach, also so wie es damals geheißen hat, während der deutschen Besatzung von Polen, hat das geheißen Gottenhafen. Jetzt heißt es, oh Gott, ich kann das nicht aussprechen, Gdynia. Wenn ich es falsch ausspreche, tut es mir sehr leid, aber kann mich gerne jemand ausbessern. Okay, passt. Auf jeden Fall haben sie in der Zeit, wo er dort stationiert war, haben sie in Danzig gelebt.
Oh mein Gott, meine Arbeitskollegin war jetzt über das verlängerte, also sie hat ein verlängertes Wochenende, war sie in Danzig.
What is happening?
Irgendwie ist das gruselig heute alles.
Irgendwie schon ein bisschen.
Sorry.
Dort hat sie auch dann einen Job gefunden in einer Bibliothek und in der hat sie dann bis 1942 gearbeitet, circa. Und währenddessen wurde dann ihr Mann nach Norwegen versetzt. Der John, der Gute, der hat dann dort eine Affäre begonnen mit einer Marinehelferin und die beiden haben dann auch eine gemeinsame Tochter bekommen.
Was? Er mit seiner Affäre?
Genau.
Oh, skandalös.
Voll. Aber das Kind ist dann leider im Alter von 3 Jahren an Diphtherie gestorben.
Oh no.
Das ist eine Infektionskrankheit. Tritt häufig eigentlich nur im Kindesalter auf.
Dagegen wird man eh so automatisch geimpft als Kind, oder? Das ist so eine Kinderimpfung.
Ich gehe davon aus, ja. Also es heißt auch Bräune bzw. Halsbräune und im 20. Jahrhundert wurde es noch Würgeengel der Kinder genannt.
Ja, also das ist auf jeden Fall was Gängiges. Ich glaube, also nicht was Gängiges, was oft vorkommt, aber das kennt man, weil ich glaube, das ist bei der Kinderimpfung dabei am Anfang.
Okay, good to know, weil ich wusste nämlich nicht, was das ist. Aber wenn es dabei ist, bin ich beruhigt. Ja. Ob die Ruth selber von dieser Affäre wusste oder nicht, ist mir ehrlich gesagt jetzt nicht so klar. Ich komme aber später dann auch noch zu einem Punkt, wo ich mir eventuell denken könnte, dass es ihr wahrscheinlich egal war. Irgendwie. Okay. Die Ruth selbst wurde auch in den Wehrdienst einberufen, und zwar im Jahr 1943. Sie hat dann ihre Ausbildung in Hagen absolviert und wurde dort dann bis ins darauffolgende Jahr als Scheinwerferführerin in Bremen eingesetzt. 1945 wurde sie dann aber wegen Nervenzusammenbrüchen aus dem Wehrdienst entlassen und sie ist dann in eine Wohnung nach Elmshorn gezogen. Das ist eine Stadt in Schleswig-Holstein. Und sie hat dort eine Leihbücherei und Kunstgewerbehandlung namens Blaue Stube gegründet. John war zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu Hause. Er war nämlich nach dem Kriegsende noch für die britische Besatzungsmacht in Kiel tätig. In der Zwischenzeit hat dann die Ruth einen Untermieter gesucht und auch gefunden. Und zwar den 21-jährigen Holzbildbauer und ehemaligen Luftwaffenpilot Horst Buchholz.
Der Horst.
Genau, der Horst. Und wie es auch der John gemacht hat, hat auch seine Frau Ruth eine Affäre begonnen. John kehrt dann nach Ende seiner Dienstzeit im April 1946 nach Hause zurück und er erfährt halt von der Affäre zwischen der Ruth und dem Horst. Ihm war das aber relativ egal.
Das ist ja schön.
Ja, und es war sogar für ihn in Ordnung, wenn der Horst weiterhin bei ihnen wohnt.
Wirklich?
Ja.
Interesting.
Finde ich meine, auch.
Jeder soll es machen, wie es für ihn passt, aber I don't know.
Ja. Es war wahrscheinlich so, weil die Ruth hat dann nämlich später dazu ausgesagt, dass ihr Mann sie eigentlich als selbstverständlich angesehen hat und eigentlich eher als Eigentum. Und für ihn war es nur von Bedeutung, dass sie da war, wenn er was gebraucht oder gewollt hat. Also eben beispielsweise für Essen, für Sex. Mhm. Sie hat alleine den Haushalt geschmissen. Und sie meint halt dann auch, wenn der Horst nicht gewesen wäre, dann hätte sie nicht gewusst, wie sie weiter tun soll. Also vielleicht war das so, der Horst vielleicht so ihr Rettungsanker. Ich meine, trotzdem nicht okay, aber...
Na, ja.
Aber ich denke mir, wenn sie halt wirklich so von ihm behandelt wurde, ich meine, es ist trotzdem, ich keine Ahnung, ich weiß nicht.
Aber anscheinend hat sie auf Gegenseitigkeit beruht, von daher.
Genau, richtig, ja. Also ich glaube, diese Dreierkonstellation hat dann eh nicht ganz lange gut gehalten, weil es kam dann halt voll. Weil es kam nach und nach halt immer mehr zu Streitereien und Auseinandersetzungen. Und dann im November 1946 ist der John auf einmal spurlos verschwunden.
Oh no.
Ja, und nachdem das dann passiert ist, nachdem er verschwunden ist, es passiert nichts. Es ist keine Vermisstenanzeige, keine dementsprechende Suche, nada. Nada.
Also es war ihr Nüsse.
Ja, was man halt auch bedenken muss, es war Ende des Krieges, es gab extrem viele Vermisstenfälle bei der Polizei. War es nicht so sagen wir mal, ein Problem, dass sie nicht gleich zu ihm gekommen ist, also zur Polizei gegangen ist. Sie ist dann irgendwann zur Polizei gegangen, aber das war halt nicht auffällig, eben weil es so viele Vermisstenfälle gab zu der Zeit. Im darauffolgenden Jahr wurde dann im Juni im Wasser bei einer Kiesgrube eine Männerleiche gefunden. Und die Leiche selber wurde in einem Seesack gefunden und der Seesack wurde mit Mauersteinen beschwert. Die Leiche selbst wurde dann noch in eine Decke, also war in eine Decke und ein Leintuch eingewickelt. Und die Decke und das Leintuch waren dann noch mit einem Draht und mit einem Strick verschnürt. Und die Leiche selbst war nackt und hatte einen eingeschlagenen Schädel.
Oh Gott.
Was dann auch noch festgestellt werden konnte, ist, dass die Leiche einen Goldzahn hatte und eine Blinddarm-Operationsnarbe. Und die zwei Punkte wurden damals zur Hilfe genommen, um die Leiche zu identifizieren. Weil zu dem Zeitpunkt waren das die einzigen zwei Anhaltspunkte, die die Polizei hatte, weil die Leiche einfach schon so extrem verwest war zu dem Zeitpunkt schon. Treffer haben sie aber leider keine gehabt und somit war die Leiche vorerst mal unbekannt. Die Ruth, eben wie vorhin gesagt, ist dann irgendwann zur Polizei gegangen, aber erst am 10. März 1948, also circa anderthalb Jahre um den Dreh herum, nachdem der John verschwunden ist. Sie hat dann auch noch im selben Jahr die blaue Stube verkauft und sie ist mit dem Horst nach Buchholz gezogen.
Okay.
Ja, die beiden haben dann zu diesem Zeitpunkt auch kein Geheimnis mehr um ihre Beziehung gemacht und der Horst hat anscheinend so Madonnen geschnitzt, die der Ruth ähnlich geschaut haben, was ich sehr unheimlich finde.
Madonnen, so, Frauen oder was?
Ja, genau, ja.
Okay.
Ja.
Warum?
Vielleicht war er so obsessed, ich weiß es nicht. Ich meine, schon ganz cool, wenn jemand dir was schnitzt, was nach dir ausschaut, aber es reicht einmal und nicht mehr als dreimal. Naja, wurscht, auf jeden Fall. Eben wie vorhin gesagt, nachdem die Rudin dann halt auch als vermisst gemeldet hat, ist erst einmal nichts passiert, weil die Polizei eben in der Nachkriegszeit viele Vermisstenfälle abzuarbeiten hatte. Und deswegen wurde sie dann erst ein Jahr später befragt. Und bei der Befragung sagt sie halt dann aus, dass sie, dass der John vorgehabt hat, in der russischen Besatzungszone einen Lastwagen zu organisieren. Und dann soll sie ihn seit dem 16. November 1946 nicht mehr gesehen haben. Und zudem weiß sie auch nicht, ob er einen Goldzahn hatte oder nicht.
Sie weiß nicht, ob ihr Mann einen Goldzahn hatte?
Genau.
Huh.
So that's sus.
Ein bisschen, also wenn, muss ich ehrlich zugeben. Ich glaube, das ist was man weiß über seinen Partner, oder?
Ja, eh. Und auch wenn er ihn bekommen hat, während er halt im Einsatz war, denke ich mir, dass man trotzdem dann halt dann noch sieht, wenn jemand einen Goldzahn hat, bekommen hat.
Ja, also ich denke auch, dass das etwas ist, was man merkt.
Ja, voll. Gut, bin ich nicht die Einzige, die so <sind. Naja. lacht> im November 1953, also wir haben jetzt einen sehr, sehr großen Sprung gemacht, nimmt sich dann der Kriminaloberkommissar Otto Parkstadt den Akt noch einmal her zu der unbekannten Leiche, weil es ist seitdem halt nichts passiert. Es wurden keine Zeugenaussagen gemacht, es gab einfach keine Hinweise irgendwie zu der Leiche. Man weiß ja noch immer nicht, man konnte noch immer nicht offiziell bestätigen, wer die Leiche ist, also wer, wie sie da gefunden haben. Auf jeden Fall nimmt er sich halt den Akt und gleicht die ganzen Merkmale der Leiche mit den Personenbeschreibungen der noch ungeklärten Vermisstenfälle ab. Und was ihm dabei auffällt, ist, dass der John der einzige Vermisste ist, der eine Blinddarmnarbe hatte. Und somit waren halt seine Ermittlungen dann komplett auf die Ruth fokussiert. Und er konnte in diesen Ermittlungen konnte er feststellen, dass der Draht, mit dem die Decke und das Leintuch verschnürt war, der gleiche Draht war, den Horst für sein Werkzeug benutzt hat. Und auch die restlichen Sachen, die bei ihm gefunden wurden, also der Strick, die Decke, das Leintuch und dieser Seesack, der konnten zur Ruth zur Ruth zurückverfolgt werden. Und dazu wurden auch noch Zeugen gefunden, die bestätigen konnten, dass er John einen Goldzahn gehabt hat.
Aber wieso erst jetzt das alles? Warum haben sie das erst jetzt alles herausgefunden?
Vielleicht waren sie zwischenzeitlich einfach so mit den ganzen anderen vermissten Fällen noch irgendwie beschäftigt.
Okay, ja. Also einfach, sage ich jetzt mal, schleißig investigiert und einfach dann auf die Seite gelegt irgendwie.
Ja, ich weiß nicht, ob man jetzt unbedingt schleißig sagen kann. Das ist nach der Nachkriegszeit.
Ja,
ich
glaub, stimmt das auch wieder.
War halt doch noch alles sehr, sehr anders. Und ich glaube, da hat man halt dann vielleicht zwischenzeitlich auch einfach anderen Sachen dann nachgehen müssen.
Ja, voll.
Also mit diesen zwei Sachen, also eben mit dem, dass sie eine Zeugenaussage bekommen haben, dass er einen Goldzahn hatte, plus noch die Bestätigung, dass die Sachen halt zu gut zurückverfolgt werden konnten, nicht dumm, schwer bei dem, konnten sie also erstens jetzt einmal die Leiche identifizieren und zweitens die Ruth und den Horst wegen Mordverdachts festnehmen, was dann im August 1954 passiert
ist. Also sie haben beide dann festgenommen. Noch mal ein Jahr später.
Ja, genau, ja. Weil eben auch der Draht, das war ja der, den der Horst bei seinem Werkzeug benutzt hat. Was dann im Haftbefehl gestanden ist, war, dass sie gemeinschaftlich im November 1946 aus niederen Beweggründen den John getötet haben, indem sie ihm mit einem scharfkantigen Werkzeug eine Reihe schwerer Schädelhiebe zugefügt haben und so seinen Tod verursacht haben, um ihn als Hindernis ihrer Affäre aus dem Weg zu schaffen.
Ja, schön formuliert.
Voll. Bei den Vernehmungen, die natürlich und Gott sei Dank getrennt voneinander durchgeführt wurden, haben sich die beiden immer mehr in Widersprüche verstrickt und haben auch dann gefühlt über 10-mal die Version, wie alles abgelaufen ist, geändert. Und dazu haben beide gestanden, die Tat alleine begangen zu haben, nur um dann im nächsten Satz die Schuld auf den jeweils anderen zu schieben und zu behaupten, dass die andere jeweilige Person die Tat alleine durchgezogen hat.
Ich würde sagen, das ist ein Beispiel von einer sehr schlechten Absprache.
Absolut, ja. Und was ich auch gefunden habe, ich bin mir aber nicht ganz sicher, wie wahr das ist, ich habe es nur in einer einzigen Quelle gefunden. Anscheinend hat dann das Gericht zum Schluss hin dann schon 37 verschiedene Versionen zum Tatablauf gehabt. Nicht 37 schlecht. Versionen.
Das muss man erstmal schaffen.
Ja, voll.
Sich 37 Versionen auszudenken.
Ja, das denke ich mir auch. Ich würde es nicht einmal im Stand einfallen.
Bist du wahnsinnig.
Oder? Also keine Ahnung.
Na.
Kurz vor Prozessbeginn, am 9. November 1955, nimmt sich dann der Horst im Alter von 31 Jahren, in seiner Gefängniszelle das Leben.
Horst!
Ja.
Was soll das?
Ja. Nach seinem Tod hat die Ruth dann ausgesagt, dass der John mit Schlaftabletten Suizid begangen hat und der Horst dann danach auf ihn eingeschlagen hat und dass sie selbst nur, unter Anführungszeichen, schwere moralische Schuld trägt.
Ja, ich meine, für sie ist das jetzt ja die optimale Situation, weil er begeht Selbstmord, was irgendwie quasi wie ein Geständnis ist, weißt du, was ich meine?
Ja, genau.
Das ist eigentlich ziemlich gut für sie.
Ja, aber
weil auch er kann sich jetzt
krank,
nicht
dass
mehr
sie das jetzt auf ihren toten Partner schiebt. Also
nein, aber für sie ist es so, sie muss sich jetzt gar nicht mal mehr richtig bemühen, weil sie kann es jetzt voll einfach auf ihn schieben und er kann sich nicht wehren, weil er tot ist.
Genau, also es ist keiner mehr da, um irgendwie dagegen was zu sagen.
Genau.
Ja, aber auf jeden Fall glaubt er das natürlich keiner. Und am 14. November 1955 war dann die Gerichtsverhandlung vor dem Schwurgericht in Otzehoe.
Wie?
Otzehoe? Ich hoffe, das spricht man so aus.
Sind wir noch im deutschsprachigen Raum?
Ja. Aber wenn ich jetzt Otzehoe eingebe, finde ich Itzehoe.
Itzehoe! Okay.
Aber in meiner Recherche stand Otzehoe. Vielleicht.
Itzehoe!
Okay. das ist in Schleswig-Holstein.
Das Sagt man Holstein also, oder Holstein?
Ich glaube Holstein. Sorry, Holstein.
Nein, passt schon, ich bin mir jetzt nicht sicher.
Okay, also mag mich irgendwer aufklären? Gab es damals Otzenhoh und heißt jetzt Itze? Sorry, also ich habe es in meiner Geschichte nur mit Otzenhoh mit Otzenhoh gefunden.
Also wenn das Itzehoe heißt, dann feiere ich das so hart. Stell dir vor, du wohnst einfach in Itzehoe. What the fuck?
Ich find das richtig cool.
Same.
Aber auf jeden Fall, wie gesagt, glaubt ihr halt das Gericht die Geschichte nicht, sondern sie gehen eher davon aus, dass sie halt beide gemeinsam diesen Mord geplant haben, ihm Schlaftabletten das Essen gemischt haben und als er dann geschlafen hat, entweder die Ruth oder der Horst den, jetzt komme ich ganz durcheinander.
Wolfgang?
Den John. Der Wolfgang, von dem,
das der war Wolfgang ist schon lang weg.
Der John, ja genau. Das entweder eben die Ruth oder der Horst den John mit einem Beil erschlagen hat.
Was auch wahrscheinlicher ist.
Ja, voll. Ruth wurde wegen Mordes zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt und ihr wurden ihre bürgerlichen Rechte aberkannt. Und nach 13 Jahren Inhaftierung bekam Ruth Brustkrebs, woraufhin sie dann am 31. Januar 1969 aus dem Zuchthaus entlassen wurde. Und bis zu ihrem Tod am 27. Dezember 1972 hat sie dann in Lübeck gewohnt. Und zum Zeitpunkt ihres Todes war die Ruth 58 Jahre alt.
Oh, eigentlich ziemlich jung.
Sehr jung, ja. Und das war mein erster deutscher Fall. Ich hoffe, hat euch gefallen. Ich hoffe, hat dir gefallen. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal werde ich auf jeden Fall das Buch lesen. Ich bin einfach absolut nicht dazu gekommen. Es tut mir sehr, sehr leid.
Ich finde, das war jetzt auch sehr informativ und sehr interessant. Und ich bin ja generell wenn ich jetzt sage, ich bin ein Fan davon, klingt das sehr komisch, aber ich finde es ja immer noch eine Spur interessanter und faszinierender, wenn es Frauen sind, die Morde begehen. I don't know why. Aber man weiß im Endeffekt bei dem Fall bis am Schluss nicht wirklich, ob der Horst mitgeholfen hat oder nicht.
Ja, voll.
Weil sie kann ja auch diesen Draht genommen haben von ihm.
Ja, richtig, ja.
Okay. Voll interessant.
Die Frage, warum hat er sich umgebracht? Hat er sich umgebracht, weil er was mit ins Grab nehmen wollte? Also jetzt ganz böse gesagt, also halt jetzt irgendwie, also ich will jetzt damit nicht irgendwie was
Blödes sagen, weißt
du, wie ich meine? Oder war es ein, oh Gott, ich komme sonst ins Gefängnis und ich bin eigentlich unschuldig, weißt du,
genau.
Aber halt, ich weiß nicht. Also ich will jetzt niemanden damit angreifen, aber es ist nur so ein Gedanke.
Das hätte ich mir jetzt eben auch gedacht, so entweder er hatte so arge Schuldgefühle für seine Tat, die er getan hat und so weiter. Oder er hat sich halt umgebracht, weil er dieses Leben nicht leben wollte, weil er weiß quasi, dass er unschuldig im Gefängnis sitzt und er hat eh keinen anderen Ausweg mehr.
Ja, genau.
Voll interessant.
Es wäre urinteressant, aber ihr könnt uns gerne eure Theorien. Ich schwöre, heute ist kein guter Tag.
Ich glaube, wir sind einfach erledigt.
Ja, es ist doch schon 8:45. Ich bin normalerweise um die Zeit schon gechillt auf der Couch.
Ja, aber nein, so wie die Tami gesagt hat, schreibt uns auf jeden Fall eure Theorien. Ihr findet Bilder zu dem Fall auf unserem Instagram-Account.
Austrian True Crime Duo.
Ihr könnt uns aber auch gerne eine E-Mail schreiben, wenn euch das lieber ist.
An austriantruecrimeduo@gmail.com.
Oder ihr schreibt uns einfach wie jeder andere normale Mensch oder der auf Instagram, da sind wir am aktivsten, da schauen wir immer, da lesen wir alles, da liken wir, da teilen wir, da tun wir all diese Social Media Things und freuen uns natürlich über eure Kommentare und Nachrichten. Und ich glaube, ansonsten ist gut für heute, oder?
Ist gut für heute, ja.
Machen wir Feierabend, ne? Okay. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder.
Ja, und hoffentlich kühle nächste Tage. Schaut, dass ihr viel schwimmen geht. Oder
und trinken, Fußball stay nehmt. Hydrated. Und,
genau, trinken. Das mache nämlich ich nicht. Ich habe einen halben Liter Wasser getrunken. Also nehmt euch kein Beispiel an mir.
Nein, ich habe heute schon 2,5 Liter getrunken.
So gehört sich's.
Nehmt euch ein Beispiel an mir, dass ich das jemals sagen werde, aber...
Okay. Ja, nehmt euch ein Beispiel an der Marina. Ja.
Na gut, dann schönen Tag, Abend, was auch immer noch, und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder.
Yes.
Okay. Bye.
Tschüssi.